Jetzt darf ich den Predigtext lesen aus Nehemia Kapitel 4 und dort die Verse 1 bis 14. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber dachten: Sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen, da stellte ich unten an die Orte hinter der Mauer an der offenen Stelle das Volk auf, nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich sie besah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen Hand hielten sie die Waffen. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaunen zu blasen hatte, stand neben mir. Und ich sprach zu dem Vornehmen und Vorstehern und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit. Und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Wo ihr nun die Posaune tönen hört, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Ich bin wieder einmal gespannt, was Rainer Mohn der Predigt dazu sagt.
Jetzt haben wir viel gehört. Lass uns doch noch einmal zusammen beten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit, in der wir zusammen Lieder singen, dich anbeten und auch Impulse kriegen für unseren Alltag. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen berührst. Amen. Am Anfang steht eine verrückte, aber hoffnungsvolle Idee, ein geniales Projekt. Alle Wege scheinen sich zu ebnen, alle sind dabei und legen los. Die Stadt Jerusalem war lange Zeit zerstört und nun wird sie wieder aufgebaut. So berichtet es der Text. Man schreibt, um die Vorgeschichte einmal kurz zu skizzieren, das Jahr 500 vor Christus ungefähr. Israel, besiegt von den Nachbarvölkern, den Babyloniern und Assyriern, deportiert nach Babylon, fernab der Heimat, befindet sich in der Ferne, eben weit weg von Jerusalem. Und Nehemia, er taucht im Text auf, ist Mundschenk in Babylon. Wer nicht weiß, was das ist, das war so früher einer, der die Nahrung und die Getränke des Königs vorher probierte, ob sie vergiftet sind. Und wenn die Nahrung oder die Getränke nicht vergiftet waren, dann war das gut. Und wenn ja, dann war das natürlich schlecht für den Mundschenk. Also das war Nehemia, Mundschenk des Königs. Eigentlich eine tolle Aufgabe. natürlich auch gefährlich. Nehemia, fernab der Heimat, hört irgendwann durch einen Boten aus Jerusalem: Jerusalem ist zerstört, seine Heimat. Und das trifft ihn so stark, dass er weint und trauert. Tagelang, wochenlang. In Nehemia 1 steht, was er gefühlt hat. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang. Und in dieser Trauer um seine Heimatstadt reift ein Entschluss, eine Idee, ein Plan. Nämlich, ich reise nach Jerusalem zurück und baue die Stadt wieder auf. Ein völlig verrückter Gedanke, fast utopisch, unmöglich, unrealistisch. Aber diese Idee lässt ihn nicht mehr los. Das ist vielleicht das Erste oder etwas, was wir aus diesem Text lernen können. Manchmal haben wir etwas auf dem Herzen, was eigentlich unrealistisch und irgendwie verrückt ist. Aber es lässt einen nicht mehr los. Ein berufliches Projekt, eine Aktion in der Gemeinde, eine Versöhnung nach 10 Jahren, noch einmal Kontakt aufnehmen zu Menschen, die man vielleicht 20, 30, 50 Jahre nicht gesehen hat, was auch immer. Man hat etwas im Kopf, auf dem Herzen und das geht nicht mehr weg. Gemeinden, Projekte, Missionsgesellschaften, viele große Dinge sind dadurch entstanden, dass am Anfang eine Idee im Kopf entsteht und einen nicht mehr loslässt. Nehemia hat diese große Idee, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Und dann passiert ein großes Wunder. Der König, bei dem er arbeitet, bekommt das mit, fragt nach, was eigentlich los ist. Und dann kommt alles raus, was Nehemia beschäftigt. Die beiden reden und am Ende darf Nehemia nach Jerusalem reisen. Mit allen wichtigen Dokumenten für die Reise, mit Eskorte des Königs und mit Bauholz für Jerusalem. Und dann läuft zunächst auch alles gut. Nehemia kommt in der Stadt an, er inspiziert den Zustand der Stadt, der Häuser, der Mauer. Er sammelt um sich die wichtigen Vertreter der Stadt, erzählt ihnen, welche Wunder er bisher von Gott erlebt hat und wie Gott diese geradezu wahnsinnige Idee gesegnet hat. Und dann legen sie los, voller Elan, mit unbändiger Energie. Jeder bekommt einen Abschnitt der Mauer und sie fangen tatsächlich an, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Aber, und jetzt sind wir bei der Schriftlesung, die Wolfgang Preskat vorgelesen hat, in dieser Situation, in dieser besonderen Aufbruchsstimmung gibt es echte Probleme. Da gibt es Leute, die finden diese Idee von dem Aufbau Jerusalems überhaupt nicht gut. Und mit aller Macht versuchen sie, dieses Projekt zum Scheitern zu bringen. Die Krise ist da. Das kommt doch auch in unserem Leben vor, oder? Wir haben tolle Ziele in unserem Leben, geniale Vorhaben. Um ein paar Beispiele zu nennen, ein junges Paar heiratet, hat sich seit Jahren nichts sehnlicher gewünscht. Beruflich hat man seinen Weg gefunden, finanziell geht es, man kann sich auch mal einen Urlaub leisten. Ein guter Freundeskreis ist da, man versteht sich oder der lang ersehnte Einstieg ins Rentenalter liegt bereits hinter einem. Die Kinder sind groß und gehen ihren Weg, Enkelkinder sind da. Es gibt so viele geniale Phasen in unserem Leben. Aber dann ist eben auch manchmal die Krise da und es kommt ganz anders als erwartet. Mitten in einer tollen, nach vorne strebenden, glücklichen Phase des Lebens. Und dann erlebt man das, was ein Freund von mir immer gesagt hat: unter jedem Dach wohnt auch ein Ach. Oder um es mit den Worten aus Psalm 23 auszudrücken: und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Plötzlich ist da eine bedrohliche Krankheit, ein finsteres Tal. Es gibt Streit in der Familie, Eine Ehe droht zu scheitern. Es gab Pfusch am Bau, am gerade neu gebauten Haus. Es gibt Probleme in der Schule bei den Kindern. Freundschaften gehen auseinander. Beruflich geht es bergab, was auch immer. Eine Arbeitslosigkeit droht oder ist schon da. Oder der Weg ins Rentenalter wird zu einer Katastrophe, weil der Partner plötzlich unheilbar krank wird. Es gibt unzählige Herausforderungen, gefühlte und echte Katastrophen, die uns plötzlich treffen und unser ganzes Leben völlig aus der Bahn werfen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Katastrophen, mit diesen Herausforderungen um? In meiner heutigen Predigt geht es um diesen Text aus dem Buch Nehemia und es geht, wie soll man sagen, um das Thema Krisenbewältigung. Und in Bezug auf Krisenbewältigung können wir von Nehemia lernen und in dem Predigtext gibt es mindestens zwei Tipps, die uns helfen können, in solchen Situationen ohne Schaden an unserer Seele zu überleben. Der erste Tipp, den Nehemia hier gibt, ist der Satz, der ganz am Ende der Schriftlesung stand. Gott wird für uns streiten. Ich stelle mir das vor, dass Nehemia sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als da möglichst schnell aus dieser, wie soll man sagen, beschissenen Situation rauszukommen. Und wenn wir in so einer Situation stecken, wo alles drunter und drüber geht und alles anders läuft, als wir das geplant haben, dann wünschen wir uns das auch. Zu Recht natürlich. Und vielleicht stellen wir uns auch manchmal die Frage, warum? Warum jetzt? Warum passiert mir das? Warum uns? Nehemia weiß in dieser Situation, und das ist das Entscheidende, Gott ist trotzdem bei mir. Auch in den dunklen Tälern, auch in dieser Katastrophe. Er ist da. Er sorgt für mich und für uns. Gott wird für uns streiten, sagt er. Und Nehemia kann das sagen, das ist meine Überzeugung, weil er Gott vorher auf ganz besondere Art und Weise erlebt hat. Dass er in Jerusalem gelandet ist, war an sich schon ein riesiges Wunder. Gerade da hat er erlebt, Gott ist da. Und Gott ist auch in der Not da. Nehemia hat das erlebt, was der Wochenspruch ist, dass Gott unser Gebet erhört. Nehemia hat erlebt, es gibt kein sorgenfreies Leben. Es gibt große Herausforderungen. Auch wenn wir an Gott glauben. Aber er hat auch erlebt, dass Gott gerade in der Krise da ist. Nehemia hält an Gottes Gegenwart fest, weil er weiß, Gott ist an meiner Seite. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Aber das ist tatsächlich heute auch noch so. Dass wenn es uns schlecht geht und wir das so fühlen, als wenn Gott schläft und nicht da ist, dass Gott trotzdem da ist. An eurer Seite, an deiner Seite. Egal, ob du das gerade spürst oder nicht. Am Mittwoch war Samuel Koch hier in Hannover, in der Gemeinde Gottes in Sarkam. Samuel Koch, das ist der junge Mann, der bei Wetten, dass vor 9 Jahren verunglückt ist, als er mit Sprungfedern über ein Auto gesprungen ist. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Ich wollte noch hin in die Gemeinde zu diesem Vortrag, war so ein Liederabend mit einem Liedermacher zusammen. Aber die Karten waren alle schon weg. Aber ich hatte das gehört und dann musste ich bei der Vorbereitung auf die Predigt daran denken, dass dieser Samuel Koch mal in Buxtehude bei uns im Gymnasium direkt neben der Gemeinde zu Gast war. Und was er da unter anderem erzählt hat, war, dass er als Kind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Und viele Jahre in der Kirchengemeinde aktiv war. Mit 12 Jahren hat er sich taufen lassen. Und dann nach irgendeiner Zeit im Jugendalter hat er so den Kontakt verloren. Andere Interessen und Schwerpunkte gehabt. Und eine Phase gehabt, wo er von Kirche und Glauben nichts wissen wollte. Und dann hat er kurz vor dem Unfall, 2010, wieder Kontakt gekriegt zu alten Freunden und der Glaube ist ihm wieder ganz neu wichtig geworden. Und dann kam der Unfall, all das hat er erzählt im Unterricht, und am Anfang ist es ihm sehr schwer gefallen, das alles zu akzeptieren. Und irgendwann hat er mitten in den Schweizer Bergen in einer Klinik in Luzern wieder den Kontakt aufgenommen zu dem, so wie er sagte, zu dem Erfinder des Rückenmarks. Und er hat wieder gebetet. Wieder. Denn Gott war ja für ihn kein Unbekannter. In dieser Krise hat er wieder den Kontakt gesucht. Damit haben sich seine großen Fragen nicht gelöst. Warum das alles? Warum jetzt? Aber er war nicht allein. In ihm war diese große Hoffnung, mein Gott wird für mich streiten. Das ist also der erste Tipp für uns in so einer Krisensituation, den wir von Nehemia lernen können. Unser Gott wird für uns streiten. In meiner Situation, in meiner Katastrophe. Und er kann uns und er kann mir diese Gewissheit schenken, ich bin nicht allein, Gott ist bei mir. Und das hilft und das tröstet. Ich habe das erlebt in meinem Leben und das wünsche ich euch auch und dir auch. Diese Gewissheit, dass Gott da ist, in den guten Zeiten, aber auch in der Krise. Den zweiten Tipp, den Nehemia uns gibt, ist, wir brauchen tiefe und tragende Beziehungen. Bei Nehemia sehen wir ganz stark, dass er in dieser besonderen Situation ein gutes Netzwerk von Beziehungen hat. Im Text steht, wir aber beteten zu unserem Gott, als aber unsere Feinde hörten. Wir kehrten alle zur Mauer zurück. Und er spricht von meinen Leuten und unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau der Mauer. Da geht es immer um ein Wir. Wir haben diese Last zu tragen. Gemeinsam. Wir bauen. Wir beteten. Und gemeinsam stehen sie diese Situation durch und meistern sie. Davon werde ich am nächsten Sonntag dann mehr berichten. Als ich noch in der Jugendarbeit in Buxtehude tätig war, sind wir ganz oft in ein Freizeitheim an den Plöner See gefahren, Schloss Ascheberg. Ich weiß nicht, wer von euch da mal gewesen ist. Ein wunderschönes Haus, so ein altes Gutshaus, direkt am See gelegen, wunderschön. Und den Leiter dort kenne ich schon seit 27 Jahren. Ich habe da in dem Freizeitheim während meiner Ausbildung ein Praktikum gemacht. Und er hat vor einigen Jahren zu mir gesagt, Rainer, kümmere dich um deine Freunde. Das ist so wichtig. Wir brauchen Freunde. Rainer, kümmere dich um deine Freunde. Das waren seine Worte. Vor 6 Jahren ist seine Frau an Krebs gestorben. Was hat ihm geholfen in dieser Katastrophensituation? Seine Freunde und seine Familie. Wer einmal eine richtige Katastrophe erlebt hat, der weiß, wie wichtig Freunde sind, wie wichtig tiefe Beziehungen sind. Ich brauche Leute, die sich für mich interessieren, die mich mögen, die mich lieben, mit denen ich mein Leben ein Stück weit teile, die mitbekommen, wenn ich krank bin, wenn es mir nicht gut geht und die nicht erst davon Wochen später über andere hören. Wir sind Menschen, die von unserem Wesen her auf Beziehungen und auf gute Beziehungen angewiesen sind. Wir brauchen echte und tiefe Beziehungen. Und erst recht, wenn wir Dinge in unserem Erleben, die uns aus der Bahn werfen und die wir schwer alleine schaffen. Wir brauchen diese Beziehung. Und was wir begreifen müssen, ist, gute Beziehungen kommen nicht von alleine. Wir müssen an unseren Beziehungen arbeiten und sie pflegen. Und die Wochen der Begegnung, Die waren dafür vielleicht ein erster Anfang oder ein Wiederaufleben von alten Freundschaften. Und jetzt muss es weitergehen. Was hat der Leiter vom Schloss Ascheberg noch gesagt? Rainer, kümmere dich um deine Freunde. Das ist jetzt der Auftrag an dich. Kümmere dich um deine Freunde. Es gibt ein Buch mit dem Titel 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und eins von den 5 Dingen ist, dass man sich zu sehr auf sich selbst konzentriert hat und die Freunde vergessen hat. Ich lese mal ein Zitat von einer älteren Dame, die Folgendes schreibt: Am meisten vermisse ich meine Freunde. Manche sind schon tot. Manche sind in derselben Situation wie ich. Zu manchen habe ich einfach den Kontakt verloren. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt nie abreißen lassen. Man denkt immer, dass die Freunde immer da sein werden. Aber das Leben geht weiter. Und plötzlich stehen sie da und haben keinen Menschen auf der Welt, der sie versteht oder irgendetwas über ihre Geschichte weiß. Ich möchte nicht so enden, am Ende meines Lebens zu bereuen, dass ich keine Kontakte mehr gehabt habe und dass ich meine Freunde aufgegeben habe. Ich komme nochmal zurück zu Samuel Koch und dem Unterricht am Gymnasium. Ein Schüler hat den Samuel Koch gefragt im Unterricht, was würde er uns mitgeben als Tipp für unser Leben? Und da hat dem Schüler Folgendes geantwortet: Hast du Geschwister? Dann kümmere dich um deine Geschwister. Wenn du Freunde hast, dann kümmere dich um deine Freundschaften. Wenn du keine Freunde hast, dann überlege warum. Und auf die Frage, was ihm am meisten geholfen hat nach seinem Unfall, hat er gesagt: Ich hatte eine Familie und ich hatte Freunde. Wir brauchen echte, tragbare Freundschaften. Wir brauchen Familie, die zusammenhält. Wir brauchen Freunde, die in der Not da sind und an meiner Seite stehen und den schweren Weg, den ich vielleicht gehen muss, mit mir zusammengehen. Die mich tragen, die da sind, die auch mal schweigend bei mir sind, mitleiden, mitweinen, die auch für mich beten. Die anrufen, eine Nachricht per WhatsApp schreiben oder eine Mail, nachfragen, wie es mir geht, anrufen, mich besuchen. Oder ganz konkret helfen, einkaufen, Wäsche waschen, babysitten, was auch immer. Für Nehemia und die Leute in Jerusalem waren solche Beziehungen das Fundament schlechthin. Und gemeinsam bewältigen sie diese Situation. Sie arbeiten und kämpfen miteinander. Sie sind füreinander da. Sie entwickeln gemeinsam Strategien, die ihnen helfen, dieses tolle und großartige Projekt damals zu Ende zu bringen. Die Frage an dich und mich ist: Hast du so ein Netzwerk von echten Freunden, die hinter dir stehen? Hast du diese Freunde in deinem Leben, die da sind, wenn es dir schlecht geht? Wenn du wirklich, um es mal ganz irdisch auszudrücken, richtig in der Scheiße steckst und kein Land mehr siehst und nur noch die Katastrophe vor Augen ist. Sind deine Beziehungen so gut, so tief und so fest, dass du wirklich jemanden hast, der dir in solchen Situationen zur Seite steht? Hast du diese Freunde? Wenn ja, kümmere dich um diese Freundschaften, pflege sie. Und wenn nicht, dann bete dafür, dass Gott dir echte Freunde schenkt. Ich komme zum Schluss. Wir können von Nehemia lernen, dass Gott auch verrückte Ideen segnen kann. Dinge, die er uns aufs Herz legt und die uns nicht mehr loslassen. Wir können lernen, dass Gott da ist in guten und schlechten Zeiten. Unser Gott wird für uns streiten und das kann uns Trost geben und Kraft in der Krise. Und wir können von Nehemia lernen, wie wichtig Beziehungen für unser Leben sind, wie wichtig Freunde sind, die uns begleiten. Dazu müssen wir uns um unsere Freundschaften kümmern und selber gute Freunde sein für andere.